Sportfreunde Murmel, der Murmel-Podcast zur Marble League 2020.
Murmelfreunde, herzlich willkommen zu Sportfreunde Murmel Episode 18, dem großen Staffelfinale. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich, dass ihr beide wieder dabei seid, Torben und Leo. Ich grüße euch.
Ja, grüß dich, Klavi. Schön, dass wir jetzt Zeit für die Folge haben.
Ja, zum letzten Mal eigentlich, müssen wir sagen, kommen wir zusammen, um das Ende des Turniers gemeinsam wieder zu besprechen.
Ja, ich habe so ein bisschen gemischte Gefühle, muss ich zugeben.
Total.
Ich bin einerseits irgendwie aufgeregt, ob auch irgendwie so das Saisonfinale ist. Und wir haben, denke ich, auch heute wieder ein spannendes Finale gesehen, spannendes Event gesehen, was nochmal im Hinblick auf die Saison doch zumindest was zu bieten hatte. Andererseits heißt es natürlich auch, die Saison ist jetzt durch, ja, und es ist jetzt erstmal auch unsere letzte Folge.
Ja, man könnte sagen, irgendwie ein lachendes, ein weinendes Auge, weil wir sowas Tolles an Murmelsport gesehen haben in den letzten Wochen, und das weinende Auge, weil es vorbei ist. Für mich dann doch eher zwei weinende Augen.
Nachvollziehbar.
Ob des Rennverlaufs. Ja, nicht alle sind zufrieden.
Ja, ich denke, bevor wir zu dem Abschneiden der Midnight Wisps kommen, die sicherlich heute irgendwie nochmal ihre Chance hatten, vielleicht auch ein Stück weit zur Überraschung einiger, herzlichen Glückwunsch an die Savage Speeders zum Gewinn der Marble League 2020. Sie haben es gerade in den letzten Events geschafft, das Ruder also nochmal wirklich rumzureißen. Ich habe es tatsächlich ja vor zwei Wochen schon nicht mehr für möglich gehalten. Tolle Leistung, heute sicherlich im Marathon selbst jetzt nicht die Wahnsinnsleistung, es hat es aber auch nicht unbedingt gebraucht, um diese Saison nach Hause zu bringen.
Ja, wir müssen da ja auch nochmal ein bisschen unterscheiden, denn wir hatten den Qualifier, bei dem die Murmeln erstmal in umgekehrter Reihenfolge von der Platzierung her gestartet sind. Da haben sie sich grandios nach vorne gekämpft, haben einen ganz starken vorderen Platz dann beim Starterfeld gehabt. Ja, und dann aber irgendwie nochmal vollkommen eingebrochen und sich richtig nach hinten haben durchreichen lassen. Trotzdem, es hat gereicht insgesamt.
Ja, also der Start ist, generell hat man es beim Qualifier gesehen, aber auch beim Start, es passiert schon sehr viel, es sind sehr viele Friktionen, und das Teilnehmerfeld spielt sich nochmal komplett neu. Ich habe jetzt auch irgendwie keine Korrelation sehen können, ob es sich jetzt wirklich gelohnt hat, vorn zu sein, ob es sich gelohnt hat, hinten zu sein, ob es sich eventuell gelohnt hat, auf der rechten Seite der Startlinie zu stehen, auf der linken Seite. Schwierig zu erkennen, weil wir haben sowohl Teams, die ganz weit hinten gestartet sind, die dann eben gewonnen haben, ne? Zum Beispiel die Speeders im Qualifier, aber halt auch eben die Minty-Maniacs, die den Marathon ab einer gewissen Stelle dominiert haben, die aber auch als 15er gestartet sind, als auch wiederum andere Ergebnisse, wo Teams, die weit vorne waren, dann auch eine gute Platzierung hatten. Beispielsweise die Crazy Cat's Eyes, über die wir vielleicht nochmal aus anderen Gründen sprechen müssen. Wobei, machen wir es einfach vielleicht mal kurz jetzt, weil so viel haben wir auch nicht dazu zu sagen. Aber da gab es ja dieses spannende Momentum. Im Qualifier sind sie irgendwie hängen geblieben. Man hat es nicht so ganz genau gesehen. Sie konnten nicht den Qualifier beenden, und dann haben alle Teams, waren dann auch damit einverstanden, dass sie dafür dann als Fünfter starten dürfen, sehr weit vorne. Und ich habe jetzt tatsächlich heute auf Twitter nochmal gesehen, wie die Situation war, und es ist schon schwierig, das auf das, auf die Rennstrecke zu schieben und nicht auf ein bisschen viel fallen, weil sie bleiben im Endeffekt in so einer, wo diese zwei Rennstücke aneinander gemacht sind, bleiben sie irgendwie, kommen sie ungut auf und bleiben da hängen. Und zu diesem Zeitpunkt, wo das passiert, man sieht nicht, in welcher von diesen fünf Qualifier-Runden das war, sind sie aber auch zudem irgendwie Vorletzter oder so. Also dafür einen fünften Platz. Gut, alle Teams fanden es okay. Deswegen, aber ja.
Ich denke, so dieses Zeichen, dass alle Teams auch beim letzten Event, wo sie wissen, okay, hier geht es jetzt auch um die Endplatzierung irgendwo ein Stück weit, und das, was jetzt heute passiert, können wir im weiteren Verlauf des Turniers nicht mehr in irgendeiner Form korrigieren, dass da alle Teams zusammenkommen und sagen, pass auf, da gab es einen Streckenfehler, das war nicht die Schuld der Crazy Cat's Eyes, und sie bekommen die Platzierung, wie sie so jetzt gerade in der Saison stehen. Da kam ja der fünfte Platz letztlich her, warum sie ausgerechnet auf dem fünften gestartet sind. Werden sie in in der Saison jetzt Elfter gewesen, wären sie wahrscheinlich auch in Anführungszeichen nur auf dem Elften gestartet. Irgendwas musste man als Vergleichsgröße nehmen. Ich finde es interessant auf jeden Fall zu sehen, dass selbst in so einem kompetitiven Umfeld quasi am letzten Spieltag alle Teams gemeinsam entscheiden, wir lassen einen der potenziellen Konkurrenten auf dem fünften Platz starten, obwohl er den Qualifier gar nicht beenden konnte.
Glaubt ihr, dass da auch ein gewisser Alters- und Sympathiebonus vielleicht auch bei den Crazy Cats Eyes mit dabei war, dass da sich irgendwie alle Teams drauf einigen können, ja komm, die, das ist schon hart, wenn die von ganz hinten starten müssen. Und dass die Crazy Cats Eyes vielleicht sogar auch ein bisschen darauf spekuliert haben?
Das würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber mir kam jetzt doch auch der Gedanke auf, dass es vielleicht auch ein bisschen damit zusammenhängt, um das auch schon mal zu erwähnen, dass sie 2021 der Host sein werden und dann hat man sich vielleicht gedacht, gut, der Host, ja, dann könnte ich schon mal ein bisschen nach vorne so und da wollte sich auch keiner von den anderen Teams mit denen direkt verscherzen. Man will ja dann nicht die schlechteste Kabine bekommen als Team.
Ja, so eine Abstimmung entwickelt dann natürlich schon eine gewisse Eigendynamik, ja. Also ja. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es ein paar Teams gab, die dann nicht so d'accord waren und sich gedacht haben, Mensch, gerade ich nehme mal an, gerade so die Teams, die platzierungstechnisch auch irgendwo drumherum waren, die werden da schon auch sich gedacht haben, muss das jetzt unbedingt sein? Das war vielleicht, ja, wir wissen es alle nicht so richtig, auch ein Fehler von Red Eye selbst. Aber gut, man hat sich dafür entschieden, dann stimmt man eben auch damit, wenn man merkt, die Mehrheit ist ohnehin dafür. Und klar, vielleicht, ich weiß jetzt persönlich nicht, ob die Teams schon Bescheid wussten, wer Host von der Marble League 2021 war. Ich nehme an, dass es sich im Fahrerlager rumgesprochen haben wird. Ja, solche News kannst du selten bis zum wirklichen letzten Tag geheim halten. Sie haben es zwar mit dem Publikum geschafft, wir wussten alle nicht Bescheid. Wir haben es tatsächlich auch erst am Ende des Rennens erfahren. Manche hatten eine Ahnung, dass sie sein könnten, weiß ich nicht. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es ein bisschen auch eine Rolle gespielt hat.
Ja klar, wir haben ja auch darüber geredet, ist es vielleicht dann im nächsten Jahr ihre letzte Marble League und deswegen sind sie nochmal Gastgeber. Vielleicht auch deswegen die große Nachsicht, überlegt euch mal, wenn das die Raspberry Racers gewesen wären, was hätte das für einen Aufschrei gegeben, dass die jetzt plötzlich von da vorne starten dürfen. Also da wäre, glaube ich, nicht so ein Konsens zustande gekommen.
Es hätte gepasst auf jeden Fall. Ja, ist es nächstes Jahr die letzte Saison für die Crazy Cats Eyes? Ich muss mal ganz ehrlich sagen, mich haben sie diese Saison insofern auch überrascht, weil auch wenn sie nach hinten raus körperlich abgebaut haben, so ein dritter Platz in einem Marathon als letztes Event, den musst du auch erstmal rausholen. Ich fand, man hat im Rennen schon so ein bisschen gesehen, dass das auch so ein Verzweiflungsrennen noch ein Stück weit war. Ja. Also man hat gemerkt, die waren Red Eye war wirklich auch am Ende. Es gab viele Situationen, wo er derjenige war, der dann eher noch anderen Murmeln dabei geholfen hat, ein bisschen nach vorne zu kommen. Insofern umso beeindruckender, dass er es am Ende auf den dritten Platz geschafft hat. Obwohl da auch viele Situationen dabei waren, wo er dann nicht unbedingt die richtige Linie hatte und sich dadurch eigentlich unnötig selbst in die Bredouille gebracht hat, aber wo man gemerkt hat, so es fehlt irgendwie so, die Ausdauer ist durch, ja, aber er schleppt sich nicht nur durch dieses Rennen, sondern er läuft, als wäre der Teufel hinter ihm her und dann schaffst du es auch im letzten Event dieser Saison mit so einer Truppe, die ja wirklich nun ein deutlich höheres Durchschnittsalter hat als der Rest, dann nochmal so einen dritten Platz rauszuholen, beeindruckend.
Aber auch eben die technische Finesse, wenn es dann zum Beispiel darum geht, wieder auf die Rolltreppe, diesen Conveyor Belt zu kommen, da halt auch immer wieder das ganz gut geschafft, sauber zu agieren, im Vergleich zu manch einer anderen Murmel, die da wichtige Sekunden und einen wichtigen Vorsprung auch wieder verspielt hat. Ich muss leider über Wasby reden, Leute. Ja, es war wirklich eine wahnsinnige emotionale Achterbahnfahrt auch für mich, das zu sehen, das anzuschauen. Denn es war wieder Wasby, der bei der Marbula One auch schon gestartet ist und da so ein bisschen Schwierigkeiten hatte.
Naja, wo du diesen Vergleich gerade bringst mit der zu der Marbula One und du sagst, der hatte ja da auch tolle Ergebnisse. Und da frage ich mich, ob das vielleicht wirklich von den Midnight Wisps dahingehend auch unterschätzt wurde, dass es eben ein Marathon war und nicht eine Marbula One. Weil ich glaube, so die Streckenlänge, die man bei einer Marbula One gehabt hätte, da hätte es ja für die Wisps perfekt gereicht. Und das, wir hatten ja zwischenzeitlich auch den Zwischenstand, dass die Midnight Wisps das komplette Turnier gewonnen hätten. Sie waren kurzzeitig Erster, die Speeders Neo Rangers waren weit hinten, das hätte gereicht.
Das stimmt. Ich habe eigentlich auch eher nochmal die Probleme angesprochen, die er da schon mit dieser Rolltreppe hatte. Und das hat man auch immer wieder gesehen, dass er da Schwierigkeiten hatte, wirklich sauber raufzukommen, dass er immer wieder dann doch gerade in der zweiten Hälfte des Marathonrennens sich hat abkochen lassen, sich hat blocken lassen. Vorher das ein-, zweimal bei Red Eye sehr gut selbst gemacht, sich dadurch anschubsen lassen, anschieben lassen. Aber dann war die Luft einfach raus. Dann war die Konzentration nicht mehr da. Und dann, wenn du dann so weit zurückfällst, wenn die Savage Speeders weiter aufholen, ja, das war wirklich schwierig für mich anzusehen, da er sich ja direkt am Start super vorgekämpft hat. Die Qualifikation war für die Midnight Wisps überhaupt nichts. Und da eigentlich, ne, sich bis auf den ersten Platz zwischendurch vorzukämpfen, das war absolut beeindruckend. So schade, dass es dann im Endeffekt nicht gereicht hat und dass sogar ja, der dritte Platz im Gesamtranking verloren gegangen ist.
Ich sag mal, da muss ich Leo schon recht geben, wenn er sagt, da hat es dann halt auch in der zweiten Rennhälfte irgendwo an der Kondition gefehlt. Ja. Und dann passieren dir natürlich am Conveyor-Belt auch mehr Fehler. Ich finde, da hat er extrem viel Zeit wieder liegen lassen. Ja, hat oftmals irgendwie zwei, drei Stufen gegenüber seinen Konkurrenten verloren. Und das summiert sich dann natürlich im Verlauf von 33 Runden, wenn du dort eben immer wieder Zeit liegen lässt und dann halt auch oben nicht so richtig in den Zweikampf reinkommst, weil du zwei, drei Stufen eben hinter deinem unmittelbaren Konkurrenten bist und der schon draußen ist, bevor du überhaupt wieder ins Rennen einsteigen kannst. Ja, ich denke, das hat so ein bisschen zusammengespielt. Klar, es war eine lange Saison. Es waren auch jetzt gerade in der letzten Woche viele Events, das muss man auch sagen, und auch nochmal Team-Events, wo er auch natürlich mit dabei war. Ist es insofern bitter, weil sie hatten natürlich während des Rennens ich möchte nicht sagen mit Abstand, aber schon eine gute Ausgangslage. Ja, also gerade die erste Rennhälfte lief komplett zu ihren Gunsten, muss man sagen. Ja, Savage Speeders und O'Rangers beide in der zweiten Tabellenhälfte, teilweise bis auf Platz 13, 14 zurückgefallen. Und plötzlich hast du als Dritter im Bunde nochmal die Möglichkeit, da vorne so richtig reinzugehen. Man hätte es irgendwie aufs Podium schaffen müssen. Das war so ein bisschen die Grundvoraussetzung. Eigentlich wenigstens ein zweiter Platz, muss man sagen. Aber war es vielleicht dann am Ende auch irgendwie so ein bisschen die Angst vor der eigenen Courage? Ja, man hat diese Chance irgendwo und dann geht auch die Konzentration baden. Und das fehlt dir dann halt genau an den Punkten, wo es dann auch um die technischen Raffinessen, gerade am Conveyor-Belt auch geht.
Ja, diese Courage, die du ansprichst, ne, das ist dann vielleicht dieser Mikromoment in einem Event selbst, wo man vielleicht die Angst bekommt, man könnte es gewinnen, wie wir es vielleicht bei den Minty Maniacs am Anfang der Saison gesehen haben, beziehungsweise den O'Rangers bis vor drei Events, ne.
Ja, und man muss halt auch bedenken, von wem er da verfolgt worden ist, wie die aufgedreht haben. Mellow Yellow nochmal mit einer unglaublichen Performance, mit einer ganz starken Leistung. Ich weiß gar nicht, wer da angetreten ist für die. Yellow.
Und natürlich allen voran ja. Minty Fresh. Ja.
Wow.
Beeindruckende Leistung von
unfassbar.
Ihm. Hat auch in der ersten Hälfte so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, ins Rennen reinzukommen. Ja, klar, auch bedingt natürlich durch den schlechten Startplatz aus dem Qualifier. Aber dann irgendwo so ab Runde 20 oder so, da gab es noch mal eine Runde, wo Yelp noch mal rangekommen ist, ihn noch mal überholt hat. Und ab da war das Rennen gelaufen. Und dann hat er es auch irgendwie geschafft, in zwei Runden so ein 3-Sekunden-Polster herauszufahren. Und ab da war das Rennen tatsächlich, was den ersten Platz anging, gegessen. Das hat also so souverän runtergelaufen. Beeindruckende Leistung.
Auf jeden Fall. Und da wieder die Leichtigkeit gezeigt, die sie am Anfang gut ins Turnier haben kommen lassen. Und so bitter es für mich war, das mit anzusehen, dass die Midnight Wisps dann den dritten Platz noch gegen die Minty Maniacs verloren haben, so sehr muss ich dann doch auch wirklich dem Team beipflichten, das auch auf den sozialen Kanälen noch verbreitet hat. Sie nehmen das Ganze sportlich, sie sehen das Ganze, ne, auch einfach als eine unglaublich harte Konkurrenz, die es da dieses Jahr gab. Und dass die drei Teams, die da einfach vor ihnen sind, es auch wirklich verdient haben, durch die Leistung da zu stehen.
Und ich finde auch gerade die Minty Maniacs, ja, sie waren das Team, was es geschafft hat, vier Events zu gewinnen. Das einzige Team, was es geschafft hat, vier Events zu gewinnen, als eins der, ich sag mal in Anführungszeichen, für Marble League-Verhältnisse No-Name-Teams, ja. Ich glaube, die hatte vor der Saison niemand auf dem Zettel, was die Plätze 1 bis 3 anging. und sind in die Saison reingekommen mit einer beeindruckenden Performance, haben sicherlich, und das war am Ende irgendwie so der Genickbruch, wenn es um den Gesamtsieg ging, immer wieder Phasen gehabt, wo sie so gut waren, dass es ihnen, glaube ich, selbst ein bisschen unheimlich geworden ist. Aber selbst aus diesen Phasen haben sie sich immer irgendwie rausgekämpft und so schließt sich irgendwie mit diesem letzten Sieg, also Sieg im letzten Event, auch der Kreis, ja, Sieg im ersten Event, Sieg im letzten Event, für sie war es sicherlich eine unglaublich starke Saison und ich finde, unter diesen Umständen haben sie den dritten Platz auch einfach verdient, auch wenn es natürlich für die Midnight Wisps schade ist, aber sie am Ende der Saison nicht auf dem Podium zu haben, da wäre auch irgendwas, hätte sich, finde ich, irgendwas nicht richtig angefühlt. Ja, das wäre zu wenig gewesen, um die Leistung, die sie in der gesamten Saison erbracht haben, zu würdigen.
Sehe ich eigentlich auch so, ne? Aber das ist auch, wie das letzte Event dann halt auch gespielt wurde, weil hätten die Wisps das da noch gewonnen, ne, dann hätten wir auch ganz anders gesprochen. Genau. Dann wäre es dann auch wieder verdient gewesen.
Ja.
Aber ja, auf jeden Fall Glückwunsch an Minty Fresh und die Minty Maniacs zum Gewinn dieses Events und auch zu dem verdienten dritten Platz overall. Ja, dann haben wir noch am Gesamtergebnis die Savage Speeders auf 1 und die Orange auf 2, die ich ja bei diesem Event sehr stark beobachtet hatte, weil wir hatten die Speeders und die Orangers im hinteren Feld. Die waren teilweise 15., 16. Es war für mich sehr schwer, das zu verfolgen, weil die Kamera dann doch vorne war. Da würde ich mir vielleicht fürs nächste Mal tatsächlich noch so eine zweite oder eine Drittkamera wünschen, so, ne? Aber das ist halt alles auch schwierig, weil jeden interessiert immer seine eigene Murmel oder die spannenden Duelle. Aber ich glaube, in dem Fall hätten es, glaube ich, auch mehrere Leute interessiert, wie sich die Speeders gegen die Oranges durchsetzen. Dann gab es halt auch wirklich sehr viel spannende Zweikämpfe unter diesen Teams, was man vielleicht auch nicht erwartet hätte, dass das passiert. Und die Hazers waren da auch noch dabei. Da waren schon auch starke Teams dabei und es war immer wieder spannend zu sehen, wie da auch das gewechselt ist. Und es war ja auch zwischen 10 und 14 haben die Marvin, die Rangers vorne, Marvin, die Speeders vorne. Die Rangers waren aber nie so weit vorne, dass es, glaube ich, overall auch gereicht hätte.
Nee.
Sie waren auf jeden Fall beide mal weit genug hinten, dass es für die Wisps gereicht hätte. Und im Endeffekt hat Speedy dann noch einen 9. Platz rausgeholt, tatsächlich auch noch einen Platz hinter Waspy, der sich da in harten Zweikämpfen und einem anstrengenden Marathon auch in den letzten Runden dann auch noch mal richtig viel rausgeholt hat und deswegen auch verdient hier noch einen vorderen Platz, aber den richtigen Platz, sage ich mal, geholt hat. Vor allem, wenn man auch nochmal sich das Rennen vielleicht nochmal anguckt, man wird auch nochmal sehen, dass quasi auf der Zielgeraden, dass da Speedy nur nicht an Waspy und Ocean noch vorbeikommt, weil der kommt mit ordentlich Geschwindigkeit rein, weil Ocean Speedy diese Route irgendwie auch erkennt und beide den Weg abblocken, sonst wäre das noch sogar 7. Platz geworden.
Aber ich fand, man hat gesehen, das, was wir auch in der letzten Folge angesprochen haben, in Bezug auch auf diesen Marathon, wenn du einmal in diesem Pulk drin bist, ist es unglaublich schwer, nach vorne vorzustoßen. Ja, also die haben ja sowohl die Speeders als auch die Rangers, die ja eine Weile sogar vor den Speeders, zumindest immer so ein, zwei Plätze vor den Speeders waren, haben es ja alle versucht, irgendwie dieses Mittelfeld zu durchschreiten, um noch in irgendeiner Form, vielleicht nicht um den ersten Platz mitzurollen, aber vielleicht dritter, vierter, fünfter Platz, der dann schon ordentlich Punkte bringen könnte. Und du schaffst es einfach nicht, weil du im Pulk egal in Zweikämpfe verwickelt bist, wo du zwangsläufig immer mal wieder den Kürzeren ziehst, einen mitbekommst, auf den Deckel ausgebremst wirst und wieder zurückrutscht. Ja? Und das ist natürlich was dann in Minty Fresh, der vorne dieses das ganze Feld anführt mit 3 Sekunden Vorsprung und keinen einzigen Zweikampf ab da mehr führen muss, außer gegebenenfalls mit Murmeln, die er unter Umständen sogar überrundet. Der hat es dann leichter, weil der kann das einfach ausrollen lassen.
So leicht fand ich es tatsächlich auch nicht, weil wir haben sehr viele Führungswechsel gesehen.
Ja?
Ich glaube, es wurde einfach hier perfekt die Strategie gemacht und auch perfekt ausgeführt von Minty Fresh. Ich hatte auch den Eindruck, er war so die einzige Murmel, die im Endeffekt quasi auch eine Führungsstrategie hatte, wie das gerollt wird. Und deswegen auch super, super Leistung, verdienter Sieg. Bei den anderen Führenden, da war dann irgendwie, ich habe schon fast so ein bisschen überrascht, dass man vielleicht Erster war und dann bei der nächsten Conveyor-Belt-Situation man sich dann doch nochmal die Butter vom Brot nehmen lassen.
Weil es tatsächlich keiner von ihnen geschafft hat, nochmal so ein bisschen Abstand zwischen sich und den Zweiten zu bringen. Ja. Und das war tatsächlich Minty Fresh der Erste, der es geschafft hat, da mal innerhalb kürzester Zeit ein bisschen Abstand aufzubauen. Und sobald du den hast und dann nicht mehr unmittelbar deinen Verfolger im Nacken sitzen hast.
Ja. Aber du musst diesen Moment
auch hinkriegen. Du musst dort erstmal hinkommen.
Das ist beeindruckend, ne?
Ja.
Ja, und ihr müsst auch bedenken, als Führender, du kannst dir niemanden mehr suchen, von dem du dir nochmal einen Push geben lässt. Also da kann natürlich von hinten nochmal, haben wir auch einmal von den Hazers was ganz Spannendes gesehen, plötzlich jemand auftauchen, der dann ein ganzes Feld wieder aufmischen kann, weil er so gut den Block gesetzt hat und sich so viel Impuls hat mitgeben lassen. Das war wirklich hart auch, wie du sagst, Leo, für die Savage Speeders und die O-Rangers, die da im Mittelfeld viel kämpfen mussten. Und da war ja im Endeffekt auch jeder Punkt noch wichtig. Nur ein Punkt vor den Minty Maniacs im Gesamtranking, die O-Rangers, mit 195 zu 194. Also da ging es wirklich nochmal um alles für alle Teams in diesem Wettbewerb.
Ja, und bei einem Punkt weniger wären sie tatsächlich Dritter gewesen, weil sie eine Goldmedaille weniger gehabt hätten als die Minty Maniacs und das wäre dann der zweite Platz für die Mintys gewesen. Ja, also das war aus der Perspektive sicherlich unglaublich gefährlich für die Rangers, hier nicht mal mehr nur noch den potenziellen Sieg zu verspielen, den man ja eigentlich schon fast eher im letzten Event verspielt hat, wenn man mal ehrlich ist, sondern dann vielleicht sogar noch den zweiten Platz liegen zu lassen.
Ja, auf jeden Fall spannende Duelle, die wir so vielleicht alle nicht auf dem Schirm hatten. Bei den O-Rangers wollte ich nochmal mit euch drüber sprechen. Fandet ihr denn, ich hatte ja die Prognose abgegeben, dass die körperliche Härte des Collision-Events hier auf die O-Rangers stark eingewirkt hat und sie deswegen vielleicht auch nicht so gut performen konnten? Ich hatte zumindest auch den Eindruck, um das auch vielleicht gleich nochmal mitzugeben in die Frage, dass auch Kinowin angetreten ist, der Kapitän, der sagt, okay, ich übernehme es jetzt nochmal und nicht vielleicht auch Mandarin, die wir eigentlich, ich sag mal, die stärkste Solo-Murmel, die auch mit einer gewissen Leichtigkeit hier eventuell hätte auftrumpfen können, gesetzt wurde?
Ja, ich sag mal, dafür ist man Kapitän. Also ich finde, in so einer Situation in der Saison, du hast in den letzten zwei Rennen eine mehr oder weniger sicher geglaubte Führung verspielt, gehst jetzt als Verfolger und nicht als Führender in dieses letzte Event rein. Ja. Das ist halt unter ganz normalen Umständen der Job des Captains, dann zu sagen, ich übernehme die Verantwortung und entweder ich schaff's oder ich schaff's nicht, aber ich bin dafür verantwortlich für das Ergebnis, was jetzt rauskommt. Ja, es ist kein Team-Event am Ende, es ist ein Einzel-Event am Ende und wessen Aufgabe ist es, wenn nicht die eines Captains?
Mit Sicherheit, aber hat dann halt
Es hat nicht funktioniert. Es hat nicht funktioniert.
Es war nicht so dieses
Ich weiß tatsächlich nicht, ob es am Ende des Tages eine Frage der Physis war, ja, ob es da irgendwie Nachwirkungen aus dem Collision-Event gab. Man muss ja auch sagen, auch wenn sie natürlich in dieser Vorrunde auf den Deckel bekommen haben von anderen Teams und da sicherlich was einstecken mussten, hatten sie ja zumindest den Vorteil, dass sie nach der Vorrunde raus waren und keine Finalrunden mehr bestreiten mussten, also deutlich weniger an Event abzuleisten hatten als andere Teams. Und gerade auch so Teams wie die Savage Speeders, die letztlich bis ins Finale durchspielen mussten. Oder ob es am Ende vielleicht einfach eine Kopfsache war. Also weil ich muss sagen, wenn du so aus so einer Situation drei Spieltage vor Schluss, was hat sie, 35 Punkte Vorsprung, und dann gehst du so baden in zwei Events und dann stehst du plötzlich, musst du plötzlich wieder leisten im Marathon im letzten Event. Ich glaube, das ist einfach eine Kopfsache, das rauszubekommen. Nee. Oh, ist ja nicht zu beneiden drum gewesen, um die Situation.
Ja, mit Sicherheit nicht. Das hatten sie sich sicherlich alles anders vorgestellt, das wissen wir ja nun. Ja, aber diese Kopfsache, ne, das ist so, ich hatte schon vermutet, dass es vielleicht doch ein bisschen besser klappt, weil wir haben öfter Situationen, auch in dieser Mabelie gesehen, wo es Teams, die dann ja einen Führungsanspruch hatten, verloren gegangen ist, nochmal ein bisschen aufgedreht haben. Ne? Hat bei manchen Teams aber auch ein bisschen länger gedauert, wenn wir jetzt zum Beispiel an die Minty Maniacs denken, die dann halt doch nochmal, zum Beispiel jetzt, aber auch davor hatten sie, glaube ich, auch immer mal wieder Events, wo sie dann auch mal
einen Sieg geholt haben. Ja, aber
so in so kurzer Zeit ist natürlich auch nochmal anspruchsvoller, schwieriger.
Und es war so ein bisschen die spiegelbildliche Situation zu 2017, muss man ja sagen, ne? Wo die O-Rangers es waren, die es im letzten Event geschafft haben, irgendwie das Ruder nochmal rumzureißen im Schlussspurt. Ich glaube, das ist einfach die Rolle, die ihnen mehr liegt. Ja, nicht von vorne das Feld zu dominieren und so wie die Speeders das normalerweise auch gerne mal tun, über zumindest phasenweise in der Saison, ja. Sondern eher immer so ein bisschen derjenige zu sein, der Underdog gefühlt, so in Anführungszeichen. Ja, nicht vom spielerischen Potenzial her, aber von der Tabellensituation her. Und dann irgendwie mit den Fans im Rücken nochmal so das Momentum zu ergreifen, zu sagen, und jetzt drehe ich den Spieß um und hol mir das so, wie sie es 2017 gemacht haben. Dieses Jahr genau die umgekehrte Situation. Du hast eigentlich das gesamte Momentum auf deiner Seite mit der Führung und dann gleitet dir diese Saison noch so aus der Hand. Ja, ich also da würde ich tatsächlich eher den Finger auf die Wunde legen und sagen, es war schon eher eine Kopfsache, weil das eine Situation ist, die für sie vielleicht auch einfach ein bisschen ungewohnt ist und unangenehm auch ein Stück weit.
Auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, der mentale Schlag war der härtere als der physische Schlag. Ja, und das sind aber wirklich doch Geschichten, die nur der Murmelsport schreiben kann. Also mit solchen Wendungen, mit solchen Rahmen, die wir hier sehen innerhalb eines Turniers. Wenn ihr so ein grobes Fazit ziehen wollt, wenn wir uns jetzt auch die Podiumsplatzierungen anschauen, habt ihr das gesehen, was ihr vom Murmelsport erwartet habt? Gerade wenn ihr auch eure eigenen Teams ja nochmal anschaut, könnt ihr euch über diese sportlichen Leistungen freuen. Bei mir, wie gesagt, es ist immer noch ein bitterer Nachgeschmack, einfach weil wir durch diesen vierten Platz jetzt auch nicht automatisch qualifiziert sind für die 21, sondern wieder ran müssen in den Qualifier, die Midnight Wisps wieder beweisen müssen, dass sie es verdient haben, dabei zu sein. Wobei sie natürlich den Wettkampf eigentlich ja auch mögen und wollen und sich auch beweisen wollen eigentlich.
Ich komme gleich zu deiner Frage, ich will nur nochmal einwerfen, wo mir auch so ein bisschen das Herz aufgegangen ist, und ich glaube, das ging euch vielleicht auch so, war dann am Ende der Schlusszeremonie, wo dann die O-Rangers und die Speeders dann auch nochmal so ein bisschen gemeinsam gefeiert haben, wo man dann auch sieht, dass die auch immer noch Sportsmurmel geblieben sind und einfach auch sich gegenseitig gönnen. Und da eben auch keine Rivalitäten entstehen und mentalitätsmäßig vielleicht schwierig, aber trotzdem dann auch das auch abstreifen können und dann auch gemeinsam feiern können. Das fand ich auf jeden Fall schön. Ich denke, euch geht's auch so. Zu deiner Frage kommen, wie ich mit dem Gesamtevent zufrieden bin. Fand's fantastisch. Wir haben spannende Duelle gesehen, haben wir schon mehrfach gesagt. Hazer, sechster Platz. Overall ein paar Events, wo sie schön rausgestochen haben. Nie so ganz in den Spitzenteambereich reingestoßen, aber doch immer auch gute Leistungen. Nichts, also ich wollte jetzt gerade schon sagen, nichts, wo es mal so richtige Ausfälle gab, aber ich erinnere mich einfach noch dran, wie Smoggy beim Balancing nach 4 Zentimeter runterfällt. Dazu vielleicht gleich auch nochmal mehr. Aber ich bin eigentlich mit den Hazers soweit zufrieden. So klar, wird man eigentlich irgendwie lieber immer einen Podiumsplatz sehen am Ende. Aber ein sechster Platz ist doch hier eigentlich top.
Ja, gut, ich glaube, ich muss kein großes Geheimnis draus machen, dass der 12. Platz für die Green Ducks jetzt nicht unbedingt eine Platzierung ist, bei der ich aus dieser Saison herausgehe und sage, war geil. Ja. Sie haben zumindest am Ende noch geschafft, die 100-Punkte-Marke zu überschreiten mit, wenn man sich mal so den ganzen Saisonverlauf anguckt, sicherlich zumindest in der zweiten Saisonhälfte ganz passablen Leistungen. Was ich als Fan natürlich unglaublich schade finde, keine Podiumsplatzierung in keinem von 16 Events. Das haben außer uns nur die Hornets geschafft, die auf dem letzten Platz gelandet sind. Ich hatte im Nachgang eines Events die Chance, mit Coach Bombay kurz mich auszutauschen, der sehr selbstkritisch war, was mich ein Stück weit überrascht hat. Weil ich habe das ja am Anfang der Saison schon gesagt, das zweite Jahr ist halt auch einfach immer das Schwerste. Und das hat sich hier auch wieder bewahrheitet. Ja, letztes Jahr konnten sie, sagen wir mal, vergleichbar mit den Minty Maniacs dieses Jahr aufspielen. Niemand hatte sie auf dem Zettel. Und sie haben es sogar am Ende nochmal auch wieder geschafft, Events noch zu gewinnen, konnten sich gegen die Racers am Ende zwar nicht durchsetzen, aber haben einen zweiten Platz gemacht, der sie auch irgendwie so ein bisschen auf den Schirm gebracht hat für viele Murmelfreunde, die vorher ja noch überhaupt keinen wirklichen Bezug zu den Green Ducks hatten und dadurch natürlich auch eine Fanbase aufgebaut haben, was ich sehr beeindruckend finde. Ja, also da gibt's, stellt man immer wieder fest, es gibt ja so im Internet immer so Votings darum, wer jetzt so die beliebtesten Teams sind. Und da schaffen es die Green Ducks immer irgendwie so bis ins Halbfinale hinein, wenigstens also in die Top 4, was ja schon dafür spricht, dass man es geschafft hat, innerhalb eines Jahres dort so eine Fanbase aufzubauen. Die fällt dir jetzt natürlich in diesem zweiten Jahr dann auch irgendwie wie ein Gewicht auf die Füße, weil du plötzlich ist eine Erwartungshaltung da. Plötzlich gucken die Leute auf dich ab dem ersten Event und nicht erst irgendwann ab Event 6, 7, wo du überraschenderweise da vorne mit drin bist. Und das hat sich bei denke ich, in dieser Saison durchaus gezeigt. Bombay war sehr kritisch. Ich denke nicht, dass es ein Trainerproblem war. Ich denke, es ist auch bei ihnen überwiegend ein mentales Problem gewesen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man die Saison jetzt versucht abzuhaken. Man ist nicht komplett abgeschmiert. 12. Platz ist nicht schön, aber jetzt auch kein Totalausfall. eine Medaille wäre, wie gesagt, schön gewesen. Die gab es leider nicht. Abhaken, ja, wie man so schön sagt, munter putzen. Und dann geht das Training hoffentlich in spätestens 2-3 Wochen los für Marble League 2021.
Oh ja. Ich würde ganz gerne einfach nochmal dich fragen oder dich, ich weiß nicht, wer es von euch parat hat. Wollen wir nochmal vielleicht das Gesamtstanding einfach nochmal durchgehen von 16 zu 1?
Wir können mal drauf gucken. Ich habe es hier gerade vor mir. Also auf 16, ja, wie bereits gerade eben gesagt, die Hornets mit 86 Punkten ohne eine einzige Podiumsplatzierung. Balls of Chaos auf 15 mit 92. Mellow Yellow haben es geschafft, die rote Laterne tatsächlich kurz vor Schluss noch abzugeben. 14. Platz, 94 Punkte. Thunderbolts darüber knapp die 100er Marke nicht gerissen mit 99 Punkten auf Platz 13. Die Green Ducks dann mit 101 auf Platz 12. Bumblebees auf Platz 11, 106 Punkte immerhin. Und dann kommt die große Lücke zum Rest des Feldes, bei denen die Oceanics auf Platz 10, also so ein bisschen das Schlusslicht bilden, mit immerhin 133 Punkten und 3 Medaillen. Chapeau, ja, ich hatte ja zwischendurch schon so ein bisschen gerade nach der ersten Saisonhälfte den Eindruck, das wird die Saison eher nichts mehr. Sie haben sich gut zurückgekämpft, immerhin Platz 10. Platz 9, Raspberry Racers, Vorjahressieger, punktgleich mit den Oceanics, muss man sagen, 133 Punkte. Es müsste meines Erachtens sogar ein geteilter 9. Platz dann sein. Ich habe hier so eine inoffizielle Statistik, aber da auch die Medaillen gleich verteilt sind, teilt man sich das Ganze offensichtlich mit den Oceanics. Platz 8, Team Momo, 135 Punkte, knapp davor. Team Galactic, die Gastgeber, auf Platz 7, den Fluch des Gastgebers tatsächlich, glaube ich, so gut abgewehrt wie noch kein Gastgeber zuvor. Beeindruckend, ja. Allerdings auch nur eine einzige Medaille, ja, eine Silbermedaille, das sicherlich vielleicht bei einer Heim-WM so ein bisschen, vielleicht ein bisschen zu wenig, ja. Auf Platz 6, die Hazers, punktgleich mit Team Galactic, allerdings mit einigen Podiumsplatzierungen und auch einigen tollen Leistungen im Verlauf der Saison, das kann man nicht anders sagen. Die Crazy Cat's Eyes auf Platz 5, das haben sie irgendwie geschafft, durch die Saison zu retten. Ja, auch wenn man nach hinten raus gemerkt hat, es wird halt auch echt, die Kondition baut ab, haben es durchgebracht. Midnight Wisps auf Platz 4 mit 187 Punkten. Minty Maniacs auf Platz 3, 194 Punkte und 4 Goldmedaillen. Die O'Rangers nach einer tollen Saison mit einem beschissenen Schlussspurt auf Platz 2 mit 195 Punkten und die Savage Speeders schaffen es tatsächlich auf Platz 1 202 Punkte. Ja, noch einmal an dieser Stelle sicherlich herzlichen Glückwunsch an eine Leistung. Wir haben letzte Woche schon viel darüber gesprochen, wie wir sie qualitativ sicherlich auch ein bisschen unterschiedlich bewerten, aber man muss einfach unterm Strich sagen, eine souveräne Leistung irgendwo. Auch wenn man nicht das Feld dominiert hat irgendwie, wie man es vielleicht von einem Favoriten erwarten würde. Aber es ist auch irgendwie ein Stück nie so richtig was angebrannt bei ihnen in der Saison. Ja, man hat es immer irgendwie geschafft, glaube ich, in den Top 6 zu bleiben. Ich weiß nicht, vielleicht waren sie mal zwischendurch 7., aber weiter nach unten ging es, glaube ich, für sie jetzt so nach 2-3 Events auf jeden Fall nicht. Und man hat es immer irgendwie unter Kontrolle gehabt, man hat nie so richtig den Anschluss verloren und hat dann einfach das nicht nur glückliche Ende, sondern auch das sicherlich auch im Hinblick auf die Fähigkeiten, die man gezeigt hat, das stärkere Ende für sich gefunden.
Ich hätte es ja so gerne beschrien auch am Anfang, dass sie unter dem Druck zusammenbrechen, dass sie auch im Qualifier, in dem sie so gut schon aufgetreten sind, das nicht bringen konnten in den ersten beiden Events, da so schlecht abgeschnitten haben, vorvorletzter Platz. Es wäre auch mal eine spannende Saison für die Savage Speeders gewesen, wenn sie sich so richtig da hinten raus hätten kämpfen müssen, aber dann ging es aber auch schon wieder. Ne? Also, wie Klavi auch gerade schon sagt, mussten sie gar nicht so richtig. Es ist nie wirklich was angebrannt. Ich habe es beschrien in den ersten beiden Folgen. Ich wollte gerne, dass sie jetzt unter dem Druck zusammenbrechen, aber eigentlich, ne, das waren die Verschiebungen. Erinnere dich nochmal, da waren sie am Anfang vielleicht noch nicht ganz mit dem Kopf auch bei der Sache, weil sie mit diesem mit dem Dating-Portal, ne, da gab es ja die diversen Skandale auch. Wir haben die Verschiebungen im Team so ein bisschen besprochen, aber eigentlich haben sie dann vor allem ja zum letzten Drittel hin alles gezeigt, was sie konnten.
Absolut. Verdienter Marble League-Sieger, finde ich. Ich würde jetzt zu folgendem Punkt gehen, und zwar wollten wir nochmal Das heißt nochmal, wir wollten eine, ja, ich sag mal, so eine kleine Zeremonie oder beziehungsweise diskutieren, was so für uns die ja, verschiedenen Überraschungsteams waren, beziehungsweise beste Team-Performance und so weiter. Ich fange immer eher mit dem Negativen an, bevor ich mit dem positiven Pendant komme, und zwar das Enttäuschungsteam der Saison. Da habe ich mir aufgeschrieben, ich meine, klar, die Hornets sind letzter geworden, aber
was hat man von ihnen erwartet?
Was hat man von ihnen erwartet? Dann habe ich auch noch so ein bisschen Mellow Yellow, die sich zumindest mit drei Bronzemedaillen nochmal so ein bisschen rausgeschossen haben. Und meine zwei besseren Vorschläge wären dann tatsächlich leider die Green Ducks. Da hat man, glaube ich, auch mehr erwartet. Und aber auch vor allem auch nochmal die Raspberry Racers, die hier auch als Sieger, Vorjahressieger reingegangen sind und sich am letzten Event von Team Momo sogar noch auf den 9. Platz verdrängen haben lassen. Also das wird die Fans, boah, das ist schon eine heftige Enttäuschung.
Also,
wo war die Enttäuschung größer, bei den Ducks oder Racers?
Ja, ich darf jetzt auch, glaube ich, nicht Green Ducks sagen, weil das wird dann auch gleich in den sozialen Netzwerken, glaube ich, wieder heiß aufgenommen. Nein, also mein erster Gedanke war tatsächlich auch die Racers. Als Titelverteidiger erwartet man was. Ich hatte sie ja bewusst auf, glaube ich, auf Platz 1 in meinem Saisontipp gesetzt, um mich auch für den Fall abzusichern, dass sie es tatsächlich gewinnen und ich dann zumindest sagen kann, gut, dann habe ich irgendwas Positives aus ihrer Platzierung herausziehen können. Die sind die komplette Saison blass geblieben, fand ich. Also es gab keine Phase in der Saison, sie haben ein Event gewonnen und sie haben auch 3 Medaillen insgesamt geholt. Das möchte ich ihnen nicht absprechen, aber es gab keine Situation in der Saison, wo sie es näher an den Titelkampf geschafft haben, als wenn sie jetzt 2 Events lang gut performen, dann kommen sie wieder ins Rennen rein. Ja, das war immer so dieser Sicherheitsabstand, den sie gefühlt immer zum Titelkampf hatten. Lange irgendwie so in dem Pulk 5. bis 7. Platz herumgeirrt im Saisonverlauf. Nicht Fisch, nicht Fleisch. Und das, gerade das hat mich sehr enttäuscht, ja, dass sie zu keinem Zeitpunkt den Eindruck gemacht haben, dass sie in diesen Titelkampf wirklich eingreifen können, obwohl sie Titelverteidiger sind. Und obwohl wir natürlich da vorne 5, 6 Teams gehabt haben, die es immer mal irgendwie in diesen Bereich hineingeschafft haben, die Raspberry Racers haben nie dazu gehört. Und deswegen für mich tatsächlich die Enttäuschung der Saison.
Vor allem muss man auch nochmal sagen, das einzige Event, das sie gewonnen haben, das waren die 5-Meter Hurdles. Und ihr werdet euch vielleicht schon gar nicht mal dran erinnern, aber da gab es auch nochmal dieses krumme Ding, wo sich angeblich verletzt wurde und dann im Finale auf einmal jemand anderes. Es ist halt auch, weil es ist einfach so typisch dann auch nochmal, dann gewinnen sie ein Event und dann halt irgendwie doch wieder so Raspberry Racers mäßig. Ich glaube, der Bogen ist dahingehend auch ein bisschen überspannt, ne?
Ja, sie haben also die Unterstützung, die sie im 2019 manchmal auch vom Schiedsrichter gespannt hatten, gefühlt, sagen wir es mal so. Ja, wir wollen ja jetzt natürlich keine Verschwörungstheorien anstoßen. Das hat halt dieses Jahr mit Ausnahme dieser einen Situation, wo sie dann auch mal ein Rennen gewonnen haben, aber auch ihnen irgendwie gefehlt, hatte man den Eindruck. Also diese Sonderbehandlung haben sie dieses Jahr nicht bekommen. Ich nehme auch an, dass man da auch durchaus ein bisschen strenger dieses Jahr war bei der Turnierleitung, weil man diesen Vorwurf aus dem letzten Jahr kannte und da vielleicht dann auch einfach in manchen Situationen ein bisschen strenger drauf geguckt hat und nicht so schnell eingeknickt ist. Aber man hat halt gemerkt, wenn man das nicht hat, dann fehlt den Raspberry Racers dann doch irgendwie das gewisse Etwas, um dann auch um den Titel trotzdem mitzuspielen.
Ja, ich nehme an, du siehst es auch so, Tom. Enttäuschungsteam der Saison Racers?
Ja, also ich fand das mit Mellow Yellow auch wirklich krass, weil das, wir haben es vorhin auch nochmal analysiert, so oft letzter oder vorletzter oder vorvorletzter, also wirklich auf den letzten 3 Plätzen rumgedümpelt, da Leistungen gebracht, die eigentlich nicht zu diesem Team passen. Das hat mich schon auch irgendwie enttäuscht und verstehe ich auch irgendwie bis heute nicht so richtig. Aber ich unterschreibe gerne, dass die Raspberry Racers die Enttäuschung der Saison waren.
Ich täte mich tatsächlich auch ein bisschen schwer bei einem Team, was im letzten Event nach so einer Saison dann nochmal eine Silbermedaille holt, zu sagen, das war jetzt die negative Überraschung der Saison. Erst dann doch irgendwie der letzte Eindruck, der bleibt. Und natürlich ist das eine Gesamtplatzierung, die nicht ihrem Erwartungshorizont entspricht und nicht dem entspricht, was die Fans auch von Mellow Yellow erwartet haben. Aber immerhin 3 Podiumsplatzierungen und wie gesagt, ein guter Saisonabschluss. Insofern vielleicht nicht die Enttäuschung der Saison, auch wenn sie punktetechnisch enttäuschend waren.
Ja, sehe ich auch so. Wird dann zu der nächsten Kategorie übergehen, das Überraschungsteam der Saison. Und ich glaube, Da brauchen wir nicht so diskutieren, lange drüber diskutieren, oder? Aber die Mintimaniacs.
Die Green Ducks. Achso. Nee. Mintimaniacs, meine ich, sorry, habe ich verwechselt gerade kurz. Ja.
Die Mintimaniacs sind natürlich das Überraschungsteam der Saison und wir werden gespannt sein, wie sie das jetzt im nächsten Jahr mit der automatischen Qualifizierung auch, das will ich mal sagen sollte, ja. Angehen werden und ob sie.
Ja, sollten sich mal ein paar Tipps bei den Green Ducks abholen, glaube ich, wie man das macht, so als Überraschungsteam automatisch qualifiziert zu sein und dann.
Nun ja, wir werden sehen. Also Überraschungsteam, herzlichen Glückwunsch, die Mintimaniacs. Dann haben wir in der Kategorie, die ich jetzt einfach mal genannt habe, die bronzene Blechmurmel. Da geht es um, sagen wir mal, die Solo-Murmel, die auf einmal noch die größten Hausaufgaben für das nächste Jahr, für die nächsten Events hat. Und da habe ich mir tatsächlich auch nur eine Murmel aufgeschrieben und das ist tatsächlich vom Letztplatzierten, den Hornets, das ist Wasp, der es tatsächlich geschafft hat, zwei Solo-Disziplinen alleine anzutreten und beide den letzten Platz zu machen.
Uff.
Und zwar war das im Long Jump und im 5-Meter-Sprint, also auch zwei, ja, ich sag mal, unterschiedliche Kategorien. Man fragt sich, was die Kompetenz von Wasp ist. Auf jeden Fall die Kompetenz, die da angeblich da sein, die sollte noch weiter trainiert werden.
Ja, also man muss sicherlich tatsächlich, wenn man nach der schlechtesten Murmel guckt, sich nochmal mit den Murmeln der Hornets auseinandersetzen. Ja, also ich hätte jetzt tatsächlich nicht sagen können, wer von denen dort die schlechten Solo-Performances gemacht hat. Einfach, ja gut, bei so vielen, bei so einem großen Teilnehmerfeld gehen einem da auch so ein bisschen die Namen abhanden, gerade bei den Teams, die nicht so im Rampenlicht stehen, wie die Teams, die vorne um den Titel kämpfen. Ja, ich denke, so eine Statistik spricht dann natürlich auch für sich. Irgendwo zwei Solo-Auftritte, zweimal letzter. Ich glaube, es gibt nicht so viele Murmeln, die das von sich in dieser Saison behaupten können.
Und dass bei solchen Leistungen die Fans dann so einen Raum einnehmen, einen akustischen, finde ich irgendwie ein bisschen dreist. Also da sollten sie sich wirklich nochmal überlegen, wofür sie hier gerade rumjubeln, beziehungsweise eher summen und brummen. Fand ich doch ein bisschen belastend zwischendrin.
Ich hatte auch noch, ich hatte es vorhin schon so ein bisschen angeteasert, ich hatte auch noch, ich glaube, es war Smoggy, der nach den 4 cm mit Balancing runtergefallen ist. Ist aber auch kein Solo-Event, aber das ist eine beeindruckende Solo-Leistung in dem Team-Event, wie es daneben gehen kann. Aber ich glaube, wird trotzdem bei Wasp bleiben, weil dann waren ja noch andere Events von Smoggy da, die besser waren. Okay, dann haben wir MVM, Most Valuable Marble, diese Season. Wir hatten ja, glaube ich, die letzten Folgen öfter schon mal über Mandarin gesprochen, die auch eine absolute Athletin ist, aber als ich nochmal so ein bisschen durchgeguckt habe, habe ich tatsächlich hier auch das Gegenstück zu Wasp gefunden, weil es gab tatsächlich eine Solo-Murmel, die zweimal angetreten ist in Solo-Disziplinen und beide eine Goldmedaille geholt hat. Und das ist der Gewinner des Marathons, Minty Fresh.
Ja, also ich habe tatsächlich, als er den Marathon gewonnen hat, dann auch nochmal rekapitulieren wollen, nochmal in die Ergebnisse geguckt, weil das so dermaßen souverän war, dass ich dachte so, hat der nicht auch schon im Verlauf der Saison gute Leistung gezeigt? Also muss man wirklich sagen, wir hatten ihn ja auch einmal kurz in der Sendung, machte einen unglaublich netten Eindruck, fand ich. War, glaube ich, einer unserer ersten Studiogäste, die wir auch hatten. Tolle Saison für ihn, sicherlich auch fürs gesamte Team, aber er war von dem Überraschungsteam quasi noch derjenige, der leistungstechnisch herausstach und damit auch mein Favorit in dieser Saison für den Titel MVM.
Ja, dann sagen wir mal, glaube ich, herzlichen Glückwunsch an Minty Fresh zum MVM Award der Sportfreunde Murmel. Glückwunsch. Okay, dann habe ich noch mal zwei andere Kategorien, wo ich euch auch ein bisschen nochmal Sachen mitgebracht habe, über die wir gerne diskutieren können. Vielleicht fällt euch noch selbst was ein. Und das ist einmal die beste Team-Performance in einem einzelnen Event, beziehungsweise die beste Solo-Performance in einem Event. Ich fange mal mit den besten Team-Performances an. Da habe ich mir aufgeschrieben, Torben wird's freuen, die Midnight Wisps im Block-Pushing mit einem Marble-Rekord. Wobei der zweite Lauf, den sie da gemacht haben, sehr mäßig war, aber immer noch amtierender Rekordhalter im Block-Pushing und auch dort die Goldmedaille gewonnen. Dann habe ich aufgeschrieben, fand ich auch sehr stark, die Savage Speeders im Collision-Event, muss man auch erstmal gewinnen. Dann habe ich mir nochmal aufgeschrieben, die Savage Speeders bzw. die Burner Brothers im Black Hole Funnel. Dann habe ich die Savage Speeders in einer der Königsdisziplinen im Relay Run. Auch fantastische Performance. Dann habe ich aufgeschrieben, die O-Rangers in der Halfpipe mit einem Marble League Record. Ich habe auch nochmal die O-Rangers aufgeschrieben im Relay Race mit einem Marble League Record, der aber von den Oceanics im selben Event geschlagen wurde. Und vielleicht auch nochmal so ein bisschen das Duo-Event im Newton's Cradle von Clementine und Tangerine von den O-Rangers. Das waren so meine Sachen, die ich mir aufgeschrieben hatte. Fällt euch noch was anderes ein? Ich glaube, Torbens Wünsche sind befriedigt.
Ja, ich glaube, Torben vermisst noch die Leistung der Midnight Wisps beim Aquathlon, glaube ich. Weil ich kann mich erinnern, Leo, dir hat die Leistung nicht so gefallen. Dir war sie sehr defensiv. Ich muss tatsächlich, und da bin ich, glaube ich, auf einer Linie mit Torben, ich sage, ich fand das taktisch dermaßen gut, dass ich das auf jeden Fall in den Blickfeld ziehen würde. Vielleicht nicht die größte Teamleistung der Saison, aber zumindest auch eine honorable Mention mindestens.
Ja, wirklich mindestens. In beiden Events und in beiden Momenten, die ihr da auch beschreibt, wo das Team so zu den Höchstleistungen sich aufgeschwungen hat, immer im direkten Kampf gegen die Savage Speeders. Beim Blockpushing waren das die direkten Konkurrenten und dann im Finale beim Aquathlon auch sich mit dieser defensiven Taktik aber wirklich auch sehr stark durchgesetzt. Also finde ich beides großartig. Ich muss allerdings auch anerkennen, dass die O-Rangers da als Team zum Beispiel in der Halfpipe wahnsinnig gut performt haben. Die haben mir da so gut am Anfang gefallen. Würde ich auch sehen.
Ich würde es ja eigentlich lieber einem Team zugestehen, in einem Klassiker-Event. So, deswegen habe ich auch so Black Hole Fall mich auch überlegt und Newton's Cradle, ob ich es überhaupt nennen soll. Aber es waren schon tolle Performances. Sind auch nur Zweier-Events gewesen, aber ich fände es schon irgendwie, also ein Relay-Run. Ja, Halfpipe ist auch so ein bisschen Block-Pushing. Das wären so, sind so eher, oder halt das Collision-Event vielleicht auch meine Favoriten eher für die beste Team-Performance in einem Event. Schwierig.
Also ich kann auch damit leben, dass wir die Wisp nehmen.
Ja, doch. Ich merke es jetzt auch nochmal. Ich möchte gerne wirklich nochmal ein Wort ergreifen für die Wisps. Wenn es schon nicht zum Podium gereicht hat, dann möchte ich doch wirklich, dass die Performances, diese großartigen, durch die sie das Turnier bereichert haben, gewürdigt werden. Und dass wir, wenn wir uns nicht entscheiden können, ob es jetzt dieser unfassbare Marble-Record im Blockpushing war oder diese großartige Technik beim Aquathlon, dass trotzdem die Midnight Wisps da das beste Team, die beste Teamleistung von uns bekommen.
Ich würde sagen, in Anbetracht der Tatsache, dass wir uns zumindest im Tippspiel alle einig waren, dass die Midnight Wisps Blockpushing gewinnen würden, würde ich Ihnen den Titel durchaus für die Leistung in diesem Event zusprechen. Marble League Record.
Ja, fantastisch.
Denke ich, lässt sich hören.
Okay, dann herzlichen Glückwunsch zum Gewinn dieser Kategorie an die Midnight Wisps. Midnight Wisps! Für das Blockpushing. Dann die beste Solo-Murmel-Performance in einem Event.
Ja, keine Frage, oder?
Also schlag mal ein bisschen was vor. Ich habe schon eine konkrete Idee. Aber
okay, dann will ich erstmal eure Ideen hören vielleicht. Dann bin ich gespannt, ob ich die auch draufgeschrieben habe.
Ja, für mich persönlich überhaupt keine Frage. Was Mandarin im Hochsprung da gezeigt hat, war eine. Die hat die ganze Veranstaltung zu so einer Zweiklassengesellschaft gemacht. Und das war so dominant, so unfassbar. Auch, finde ich, vom Timing her im Verlauf des Turniers so ein spannender, wichtiger Punkt. Das ist einfach im Gedächtnis geblieben.
Auf jeden Fall. Ja, also ich glaube, an dieser Performance kommt kaum jemand vorbei. Ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht. Ich bin nicht mehr hundertprozentig sicher, wer es im Triathlon bei den Hazers war, ob es Foggy war es. Mit einer sehr starken Performance. Allerdings muss man auch sagen, die starke Performance bezog sich natürlich explizit auf den Schwimmteil. Ich fand, auf der Strecke selbst war Foggy jetzt nicht so unglaublich stark. Ja, insofern deswegen vielleicht auch nicht so eine Performance wie Mandarin im Hochsprung, die das komplette Feld wegdominiert hat, sondern das Starke an der Leistung von Foggy im Triathlon war die Tatsache, dass er es geschafft hat, den Rückstand, den er in den ersten beiden Streckenteilen entwickelt hat, im Wasser wieder zu negieren oder umzukehren sogar und dann das Rennen trotzdem noch zu gewinnen, was natürlich unglaublich stark ist. aber jetzt vielleicht nicht unterm Strich reicht, um zu sagen, es ist die beste Solo-Performance in einem Event gewesen, weil dafür hätte dann auch einfach alles im Triathlon irgendwie passen müssen. Ich weiß nicht, wen hast du noch an Vorschlägen, aber also ich bin da auch relativ eng bei Torben. Ja.
Das sind auch die zwei Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe, wo ich denke, darauf wird es hinauflaufen. Ich habe noch aufgeschrieben, C von den Oceanics, der im 5-Meter-Sprint im Halbfinale einen fantastischen Lauf hingelegt hat und auch noch einen bestehenden Marble-Record hingelegt hat. In der Königsdisziplin muss man auch anerkennen. Hat aber dann das Finale gegen die Mintimaniacs verloren. Aber gut, das ist halt die Frage, ob es um ein Event geht oder ob es auch um den Lauf geht. Ne? Gut, dann habe ich auch noch mal jemand von den Oceanics aufgeschrieben, und zwar Ocean für die fantastische Performance im Sand Mogul Race. Das war auch sehr gut. Und ich habe tatsächlich auch ein sehr aktuelles Event aufgeschrieben, weil Minty Fresh beim Marathon auch sehr, sehr stark.
Auf jeden Fall eine Honorable Mention wert. Wir haben es ja heute schon mehrfach betont. Das war einfach eine wirklich gute Leistung fürs letzte Rennen. Ja, alles auf jeden Fall gute Vorschläge, würde ich sagen. Unterm Strich aber, glaube ich, kommen wir zueinander, wenn wir sagen, dass Mandarin mit dieser Hochsprung-Performance.
Ist okay.
Ja, ich muss noch mal die Einzelleistung der Green Ducks durchgucken. Vielleicht finde ich da auch noch eine wahnsinnig tolle Leistung, die einfach nur nicht hinreichend
mit Punkten gewinnt. Ja, aber du hast es selber gesagt. Also, es war wirklich fantastisch.
Auf jeden Fall.
Triathlon. Ja, okay, dann beste Solo-Performance in einem Event geht an Mandarin für den Marble-Record im High-Jump und einer dominanten Performance. Dann habe ich noch eher so zwei Meta-Kategorien für uns, und zwar das unser spannendstes Event, das wir gesehen haben, beziehungsweise das am wenigsten spannende Event, was wir vielleicht nicht nochmal sehen wollen. Würde ich vielleicht eher mal bei der letzten Kategorie anfangen. Welches Event wollt ihr lieber nicht nochmal sehen?
Schwierige Frage. Ich bin bei den, ich muss sagen, die Klassiker, auf die möchte ich auch in den kommenden Jahren natürlich nicht verzichten. Ich schwanke so ein bisschen zwischen dem Mogul Sand Race, was ich jetzt nicht so unglaublich spannend finde von der grundsätzlichen Aufmachung. Ich finde, es hat zumindest in der Form, wie wir es dieses Jahr auch gesehen haben, fand ich vieles auch gerade im Vergleich zum Triathlon, der davor war, wo ich die Sandstrecke wesentlich interessanter gemacht fand. Und dann halt noch mit zwei zusätzlichen Elementen drin. Und dann kommt so ein Moguls Race, was quasi nur den Sandpart hat. Und dann ist der Sandpart vom Aufbau her auch noch ein bisschen weniger spannend. Ich finde das Event grundsätzlich nicht verkehrt, aber dann brauche ich ein Sand Race mit mehr Hindernissen, vielleicht auch Möglichkeiten, um aus dem Rennen auszuscheiden. Ich weiß, wir hatten in den letzten Jahren ja auch öfter mal Sand Races draußen, wo dann auch irgendwie, Äste und so weiter, also natürliche Hindernisse in der Strecke waren, an denen Leute gescheitert sind. Das finde ich dann schon wieder spannender. Da finde ich viel, dass Moguls Race, wie es in diesem Jahr gemacht wurde, ein bisschen nach hinten runter. Ich muss tatsächlich auch sagen, der Black Hole Funnel war eine interessante Idee, aber war für den Beobachter sicherlich ein schwieriges Event. Man hat nicht so richtig erkennen können, wie sich die Platzierungen entwickeln. Man muss sicherlich auch sagen, während die Eintrittsphase in diesen Funnel sicherlich immer noch sehr interessant fand ich auch, konnte man auch schön taktische Unterschiede zwischen den Teams sehen, wie sie dieses Event angegangen sind. Sobald man sich Richtung Funnel-Ausgang bewegte, waren die Positionen, glaube ich, doch sehr festgefahren. Und wer quasi schaffte, so lange wie möglich oben zu bleiben, der hatte so ab der Hälfte des Durchgangs kaum mehr Schwierigkeiten, weil unter ihm waren genug Murmeln, an denen er sich abprallen lassen konnte. Vielleicht für mich das Event neben dem Moguls Race, was so ein bisschen nach hinten runterfällt.
Bei einem Black Hole Funnel gebe ich dir recht, bei dem Sand Mogul Race gebe ich dir leider überhaupt nicht recht, weil ich fand es genau aus dem Grund, warum ich das Black Hole Funnel nicht gut fand, nämlich diese für den Zuschauer nicht wahrnehmbar, okay, wer ist vorne, okay, wir warten mal ab, wer rausbloppt, war das beim Sand Mogul Race deutlich besser nachzuvollziehen. Und ich finde auch das Sand Mogul Race tatsächlich auch spannender als der 5-Meter-Sprint, weil es ist ein bisschen langsamer, aber man muss halt so ein bisschen die Linien fahren und es ist ein bisschen mehr gefordert. So. Deswegen fand ich es eigentlich relativ spannend. Und vielleicht auch nochmal auf die Sand Race zu kommen. Bin ich auch eigentlich zufrieden, dass die nicht dabei waren, weil Dirt Race natürlich damals Pinkys erster Platz war natürlich gut. Aber ich finde es auch schwierig, so vom welche Kameraperspektiven man hat. Man kann es nicht so ganz nachvollziehen. So, dahingehend war ich auch eigentlich noch, um den kurzen Sprung nochmal zu machen, relativ zufrieden, dass wir nicht, weil klassischerweise war immer Sand Race quasi das letzte Event. Diesmal war es jetzt eben der
Marathon.
Der Marathon, der aber ähnliche Probleme hatte, aber nicht ganz so schlimme wie der Sand Marble Race, wo dann die Murmeln teilweise gar nicht mehr im Bild sind und du weißt, stell dir das mal vor, das wäre jetzt so gewesen, man hätte irgendwie dieses wichtige Duell zwischen Oranges und Speeders komplett nicht in der Kamera gehabt und nirgends gesehen. Und man hätte einfach nur am Ende warten müssen, bis sie so reinrollen. Also dahingehend eine gute Entscheidung. Für mich auch eher dann eben das Black Hole Funnel so ein bisschen.
Ja, ich glaube, wir können zusammenfassen, insgesamt eine tolle Mischung an vielen verschiedenen Events, die dann auch immer wieder Abwechslung geboten haben. Aber ich denke, ich bin da auch ganz bei euch. Der Black Hole Funnel, so seine Probleme einfach für den Beobachter und die Beobachterin. In den Zeitlupen kannst du dann doch nochmal spannende Dinge erkennen, aber wenn ich auf die Zeitlupe warten muss, wie du letztens auch schon gesagt hast, Leo, damit es ein gutes Event für mich wird, nee, dann ist es wahrscheinlich nicht das Richtige für eine Marble League.
Dann sind wir da alle d'accord und wo man eben nicht auf die Zeitlupe schauen muss, das sind dann eben dann so ein bisschen die Events, wie für mich jetzt auch das Sandmuggel Race, aber die so ein bisschen abgebremst sind, die für mich so ein bisschen auch die Kandidaten für das spannendste Event sind. Das ist nämlich der Triathlon, der Aquathlon, das Relay Race natürlich als absoluter Klassiker. Das waren so, glaube ich, so als Zuschauerperspektive so Highlights auch, weil sie eben diesen Wettbewerbscharakter haben, wo man gegeneinander kämpft und man auch sieht, okay, jetzt wird's knapp und nicht einfach so auf eine Zeit wartet oder sieht, oh, das war jetzt aber ein toller Blockpush oder so.
Ja, für mich war es der Triathlon. Ich kann mich erinnern, als wir die Folge aufgenommen haben, war ich komplett begeistert von dem, was ich im Triathlon gesehen habe. Ich kann mich auch erinnern, auch in den sozialen Netzwerken war das so das erste Event, wo so richtig die Hörer heiß gelaufen sind, gefühlt, ja, weil alle bekunden wollten, wie was das für ein geiles Event war. Und es war ein geiles Event. Wir haben spannende Rennen gesehen. Wir haben, haben wir ja schon drüber gesprochen, tolle Performance von Foggy gesehen, die sicherlich auch nochmal beeindruckend war, aber auch viele wirklich knappe Rennen, die im Wasser nochmal teilweise komplett durcheinander gewürfelt wurden. Das war, fand ich, so das Event, was vom Anforderungsprofil ausgewogen war, von den Rennen spannend war. Mein persönliches Highlight der Saison.
Ja, ich muss auch hier euch, glaube ich, wieder beipflichten, denn diese Unterwassergeschichten, das habe ich aber auch schon damals gesagt, als die Oceanics Gastgeber waren und es das Unterwasser-Event gab. Das gibt nochmal so ein ganz neues Element im wahrsten Sinne des Wortes mit rein. Was das Ganze nochmal ganz spannend machen kann, weil du da musst du an einer ganz anderen Dynamik von der Murmel selbst arbeiten. Und das haben manche Teams total gut gemacht. Die Hazers unglaublich beeindruckend, was sie im Wasser leisten können. Ich fand halt, dass der Triathlon irgendwie übersichtlicher noch war als der Aquathlon. Mhm. Wo du teilweise mit der anderen Sicht noch mit dem Spiegel das nicht ganz so gut manchmal erfassen und verfolgen konntest, wer ist da jetzt wirklich als erstes über die Linie. Da musstest du auch wieder so ein bisschen auf das Fotofinish und die Zeitlupe warten. Deswegen der Triathlon wirklich ganz fantastisch, was der für Elemente da verbunden hat.
Was ich da ganz interessant finde, wir haben ja letzte Saison eine Saison gehabt bei den Oceanics, die auch relativ viel mit Wasser-Events gearbeitet haben. Ich fand, da haben manche Wasser-Events schlechter funktioniert als dieses Jahr bei Team
Surfing.
Team Galaxy. Ja, Surfing fand ich war ein schwieriges Event irgendwie. Dann erinnern wir uns an den Triathlon, der bei den Oceanics stattfinden sollte und dann aber nur zu einem Summer Biathlon wurde. Ohne das Schwimmelement, ja. Also da war ich tatsächlich so ein bisschen, als ich rekapituliert habe über die Saison, so ein bisschen überrascht, dass ich mir gedacht habe, eigentlich hat es Team Galactic geschafft, die besseren Wasserspiele zu machen als die Oceanics gefühlt.
Dafür hat dann halt Rafting gefehlt.
Ja, dafür hat Rafting gefehlt. Das muss ich tatsächlich sagen, das habe ich vermisst. Es war klar, dass es nicht kommt. Irgendwie, das habe ich mir schon gedacht, dass wir das bei Team Galactic nicht sehen werden im Andromeda Dome. Und das war sicherlich auch ein tolles Wasserevent bei den Oceanics. Aber man muss tatsächlich so sagen, wenn ich so überlege, was wir so auch in den anderen Jahren an Wasserevents gehabt haben, da fielen komischerweise die Oceanics letztes Jahr mit ihren Wasserevents schon ein bisschen ab. Ja. Und insofern vielleicht auch ganz interessant, dass wir ausgerechnet dieses Jahr sagen, ja, der Triathlon, der bei den Oceanics noch so, ich sag mal, organisatorisch in die Hose gegangen ist, jetzt bei Team Galactic das Event der Saison für uns, denke ich.
ja, halt auch Licht und Schatten, ne? Wir haben die neuen Events, die es davon nicht gab, ne? Triathlon in der Form, Aquathlon, aber halt eben auch Black Hole Funnel oder Newton's Cradle.
Was, ne, jetzt auch nicht so.
Ein paar richtig gute, ja, ein paar, ja, schon mal nochmal richtig coole. So. Nee, aber dann haben wir Best Event Triathlon und das waren die Sportfreunde Murmel Awards.
So, dann gibt es noch andere Awards, die wir vergeben müssen, nämlich die Frage, wie sieht es eigentlich im Tippspiel aus? Auch wenn ich dieses Thema eigentlich im Hinblick auf die Ergebnisse der Saison ungern von mir eigeninitiativ anspreche, gibt es einen Gewinner in unserer Gruppe, was das Tippspiel angeht? Und da muss man an dieser Stelle schlicht und ergreifend sagen, herzlichen Glückwunsch, Leo, zu einem fulminanten ersten Platz.
Hätte ich nicht erwartet.
Nee, also die erste Saisonhälfte hast du ein bisschen durchgehangen, muss man sagen. Und danach bist du ins Rollen gekommen in einer Art und Weise, wie das keiner mehr so richtig aufholen konnte. Ja, also gerade in den letzten drei Events nochmal 20 Punkte geholt. In den letzten drei Events die 20 Punkte, die mir auf dich fehlen. Ja, also wir haben 20 Punkte liegen zwischen uns. Und ich habe in den letzten drei Events keine, oder ja, doch zwei Punkte immerhin noch geholt. Zweiter Platz, also 58 Punkte für dich, Leo, erster Platz, Gratulation. Zweiter Platz Torben, 43, auch du hast ein bisschen abreißen lassen müssen. Ja, wir haben beide nicht mehr gepunktet nach hinten raus. Und ja, auf dem dritten Platz meine Wenigkeit mit 38 Punkten, also auch nochmal 5 Punkte weniger. Ich glaube aber insgesamt, muss man sagen, was so das Tippverhalten anging, haben mich die Leistungen schon ein bisschen überrascht. Ja, wir haben relativ viele Punkte geholt. Wir haben es sogar einmal geschafft, wirklich das komplette Board mit drin zu haben. Leo, ich glaube, das war beim Aquathlon der Fall bei dir, wo du alle drei Teams richtig getippt hast.
Immer noch irre.
Ich glaube, jeder hatte irgendwie so 5, 6 Nuller oder so, was aber bei 16 Events, glaube ich, eine ganz gute Quote ist. Ist auf jeden Fall was, woran wir nächstes Jahr festhalten sollten. Wir sollten uns noch mal was überlegen, was so die Bonustipps und die Saisontipps angehen. Die haben jetzt natürlich überhaupt keine Rolle gespielt, also was unsere Saisontipps anging, lagen wir alle so dermaßen daneben, ja, dass wir darüber nicht jetzt einfach nicht mehr en Detail sprechen sollten.
Wir hätten, sagen wir nochmal so, wir hätten noch nicht mal Punkte dafür bekommen, wenn wir quasi,
wenn es nur ums offene Platzieren der ersten drei. Ja, ja, ja. Also da waren wir wirklich sehr weit weg, auch wirklich leider so mit extremen Ausreißertipps wie irgendwie O'Rangers letzter oder Savage Speeders letzter und so. Das hatten wir alle irgendwie mit auf den Karten.
Bones erste drei.
Also da haben wir noch Verbesserungspotenzial, ja, da werden wir vielleicht auch nochmal an den Regeln ein bisschen schrauben müssen, aber nichtsdestotrotz unter den bestehenden Regeln 58 Punkte, Platz 1, Leo, herzlichen Glückwunsch.
Ganz, ganz stark, weil ich auch nochmal sagen muss, während des letzten Events, noch mittendrin im letzten Event, hätte ich noch mit den Midnight Wisps den ersten Platz richtig getippt haben können.
Es hätte die Chance gegeben, ja, ja. Ich weiß nicht, ich glaube fürs Tippspiel hätten wir mal gucken müssen. Je nachdem, was sie dann geworden wären, glaube ich, hätte es trotzdem nicht gereicht fürs Tippspiel. Aber zumindest wäre es dann noch mal knapp vorne geworden.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe drüber nachgedacht, ob man eventuell vielleicht fürs nächste Jahr sich vornehmen könnte, das vielleicht auch so ein bisschen zu öffnen oder auch vielleicht
mit, ja,
ja, Fans,
vielleicht Podcast auch die Fans tippen, mit dabei,
weil
dann wäre vielleicht noch schlechter.
Ja, mir ging es tatsächlich auch einfach so, die Events, wenn man nochmal so getippt hat und es geht um Ruhm und Ehre in dem Podcast, also um alles, dann ist es nochmal geiler, ist nochmal spannender und man hat das nochmal einen ganz anderen Thrill da drin. Also vielleicht, wenn ihr es auch hört, macht euch mal eine private Tipprunde, ja, oder so. Das macht auf jeden Fall richtig Spaß.
Ja, dann haben wir noch was auszuwerten.
Ging es euch auch so, auch wenn es jetzt, habt ihr die Events auch anders erlebt? So zum Zuschauen?
Durch das Tippen? Ja, schon. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich die ganze Zeit das Event geguckt habe aus der Perspektive, sind jetzt meine Tipps vorne oder nicht, sondern ich habe mich schon sicherlich überwiegend auf das Event selbst konzentriert und dann immer mal wieder so ein sachgedankliches Mitbewusstsein gehabt, oh Mensch, meine drei Tipps gehen schon wieder komplett baden. Aber klar, natürlich dann in solchen Momenten, wo dann deine Tipps auch vorne sind, dann fängst du natürlich auch nochmal anders an, ein bisschen mitzufiebern und dir so denken, okay, jetzt alles so bleiben, damit ich irgendwie immer wieder 6, 7 Punkte hole oder so. Hat jetzt bei mir nicht so oft geklappt, ab und zu mal. Aber ja, ich denke, man guckt es schon ein bisschen anders.
Schon, ging mir auch schon so, wobei ich ganz klar sagen muss, wenn ich mich entscheiden müsste, ob ich jetzt im Tippspiel gewinne oder ob die Midnight Wisps auf dem Podium stehen, so, dann ist klar, wofür ich mich entscheide.
Ja, für dich hat sich mit deinen Tipps daher auch nichts geändert, ne? Okay, fantastisch. Ja, ich glaube, dann haben wir auch im Wesentlichen alle Punkte abgehakt,
die
wir
haben. Ja, eins fehlt noch. Ja, wir müssen noch darüber sprechen, was wir mit unserer Klingel eingenommen haben. Ah. Ja, wir müssen die Klingel noch auswerten. Wir haben ja so etwa gegen Mitte der Saison angefangen, die Klingel einzuführen und das Strafgeld für flotte Murmelsprüche.
Wie zum Beispiel diesen.
Wir wollen nicht so sehr darüber diskutieren, dass hier eventuell auf den Geist der Marble Olympics gemurmelt wird.
Und diesen? Ja, ich meine, die Murmel ist rund und eine Marble Olympic hat 16 Events. Oder auch diesen. Die Murmel springt nicht höher, als sie muss.
Und ich glaube, Torben, du hast mitgezählt. Du warst da für uns der Statistikmensch. Wie sieht's denn aus? Wie viel ist denn an Sprüchen zusammengekommen?
Es kann natürlich sein, dass mir der ein oder andere Spruch dann doch nochmal durchgemurmelt ist. Aber ich würde sagen, mit diesem letzten Glockenausschlag haben wir ungefähr 15 Euro erreicht.
Okay.
Ja, es war gar nicht so viel. Es war dann doch recht dezent.
Okay.
Aber wir können ja auch vorschlagen, dass wir einfach nochmal, um die Marble League 2020 irgendwie rund zu machen, das Ganze aufrunden auf 20.
Ich denke auch, ja, das ist ein solider Betrag.
Ich würde als Hauptverantwortlicher für launige Murmelsprüche auch diesen Aufstockbetrag leisten, weil wenn man eine nachträgliche Analyse der ersten Folge macht, würden da ganz viele, ja, da würde, ich sag mal, so ein ganzes katholisches Dorf mit mehreren Kirchen
würde ausrasten. Würde noch ein bisschen was zusammenkommen. Ja, ich weiß nicht, ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, ob gerade im Hinblick auf nächstes Jahr, ob wir da noch mehr einbringen sollten. Ja, also ich glaube, diejenigen, die das Geld am Ende bekommen, die würden sich natürlich freuen, wenn wir noch mehr Sprüche unterbringen. Es gibt sicherlich den einen oder anderen, der manchmal auch sagt, das war jetzt irgendwie drüber. Also sagt Bescheid, ob wir es noch weiter übertreiben sollten in dieser Kategorie oder nicht. 20 Euro werden dennoch gespendet. Wo geht's hin?
Ja, wir haben uns so ein bisschen ein Beispiel genommen an Last Week Tonight, dem Sponsor der diesjährigen Marble League, und John Oliver, die im Namen jedes Gewinnerteams von jedem Event immer an eine Foodbank etwas gespendet haben. Und von daher haben wir uns für die Berliner Tafel entschieden.
Die Berliner Tafel wird also diese 20 Murmel-Euro von uns erhalten. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Nächstes Jahr wird es vielleicht mehr und dann gucken wir mal, wer dann der oder die Glückliche sein wird, die von unseren sprachlichen Aussetzern profitiert.
So ist es. Ja, du hast jetzt schon so ein bisschen auch angekündigt, ich sag mal, wir werden 2021 uns sicherlich wieder zusammenfinden und diesen Podcast weiterführen. Was wir bis dahin machen werden, haben wir auch noch mal so ein bisschen überlegt, aber wir müssen auch mal gucken, was jetzt noch für Murmel-Events kommen. Wir haben schon gesagt, so eine Marbula One könnten wir uns durchaus vorstellen. Sand Marble Races sollte es ja auch noch geben. Wir werden mal sehen, was kommt. Wenn wir uns dazu durchringen, was zu machen, werdet ihr es schon erfahren. Zum Beispiel, wenn ihr uns bei Twitter, Instagram, unserem Telegram-Kanal, YouTube oder halt eben direkt bei Spotify oder den anderen Podcast-Anbietern, dieser oder was weiß ich, wo wir noch sind, folgt.
Ja, ich denke, oder? nach so einer Saison mit 18 Folgen in, ich glaube, jetzt muss ich schwindeln, 6 Wochen, 7 Wochen, die es waren, vielleicht waren es auch 8, haben wir uns jetzt auch eine verspätete Sommerpause verdient, würde ich sagen. Eben meines Wissens, das nächste, was ansteht seitens der JMR, ist das sind wieder Sand Rally Races mit den nicht den typischen Teams, die wir aus der Marble League kennen, sondern mit den Billardkugeln, wie ich sie immer nenne. Also mit den Kugeln, die dann mit durchnummeriert sind und mit unterschiedlichen Farben. Auch spannende Events. mal gucken, ob wir uns daran setzen werden. Ich denke, für uns bis zur nächsten Marble League-Saison wird sicherlich so ein bisschen darauf hinauslaufen. Wir werden immer mal wieder, wenn es uns juckt, was machen. Wir haben den Showdown noch offen ein Stück weit. Ich denke, da werden wir uns, wenn wir uns so ein bisschen erholt haben von den Strapazen der letzten Wochen, uns nochmal zusammensetzen, vielleicht eine kleine Sonderfolge dazu machen, weil da sind ja dann natürlich auch wieder ein paar Teams dabei, die wir im Qualifier zumindest am Anfang der Saison mal gesehen haben. Da wird es schon wieder so ein bisschen darum gehen, um die Frage, wer kann sich für den Qualifier nächstes Jahr qualifizieren. Das Rennen ist schon gelaufen, zu den Ergebnissen sollte man an dieser Stelle, denke ich, nichts sagen. Und dann mal gucken. Ja, Marbula One, ich könnte es mir vorstellen. Ihr könnt auf jeden Fall euch mal in den Kommentaren melden und sagen, habt ihr Lust, was gibt es für Events, die ihr gerne sehen, von uns kommentieren, hören wollt. Ich denke, wir sind für viel offen. Was, denke ich, feststeht, ist, dass wir uns zur Marble League 2021 in dieser Konstellation wiedersehen und würde mich persönlich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei wärt.
Ja, und ich glaube, abschließend bleibt nicht mehr so viel zu sagen, außer auch nochmal danke, Jungs. Es war eine ganz wundervolle Zeit mit euch und den Murmelsport mit euch Murmelfreunden gemeinsam so genießen zu können. Ja, war wirklich ganz ausgezeichnet. Ich glaube, die Begeisterung ist übergesprungen hier auch beim Mikrofon. Das kann man, glaube ich, da draußen ganz gut hören.
Und nochmal, ich habe es letzte Folge schon gesagt, redet mit Leuten über die Marble League. Es bringt euch wahnsinnig fantastische Gespräche hervor. Es kennt viel mehr Leute, als ihr glaubt.
Und ich denke, ihr unterstützt damit auch ein Projekt, was jede Unterstützung verdient, weil es, finde ich, auf eine Art und Weise umgesetzt wird, wie man das nicht mehr so häufig sieht in dieser Form, finde ich auch, auch frei zugänglich für jedermann. Wir unterstützen es in dieser Form und ihr könnt es alle unterstützen, indem ihr so ein bisschen die Werbetrommel rührt für Jelle und sein Team, die da tolle Arbeit auch in diesem Jahr wieder geleistet haben. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich.
Macht's gut. Bis bald. Gut.